Schön, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich finde das mit der Pflanze eine richtig coole Idee, habe ich gerade so gedacht. Wie lange geht die Predigtreihe? Nicht, dass das Ding nachher noch hier sonst wohin wuchert. Also es ist echt der Hammer. Richtig cooles Beispiel, auch am Reich Gottes. Und wie schon die Julia mich nett vorgestellt hat, ich freue mich wirklich, heute Morgen hier zu sein. Ich bin jetzt so ungefähr ein Jahr, drei Monate in Wiedenest. Mir geht es da sehr gut. Aber ich freue mich auch immer wieder, hierhin zurückzukommen, alte Bekannte zu sehen, mit euch nachher ein Käffchen zu trinken und einfach zu klönen, ne, wie der Oberberger sagt. Das ist richtig cool. Ihr befindet euch gerade in der Reihe des Reiches Gottes. Und dieses Reiches Gottes hat mittlerweile schon zwei Themen, die Peter schon gehalten hat. Das erste Thema war, was ist das Reich Gottes überhaupt? Ja, klingt ja auch logisch, wenn man mit einer Reihe anfängt, überhaupt mal zu überlegen, was ist das überhaupt? Und die zweite Thema war der Kampf um das Reich Gottes. Und heute geht es um das Thema, wie komme ich überhaupt in das Reich Gottes? Und dazu wollen wir uns einen Bibeltext angucken gemeinsam, der in Matthäus 13, Vers 44 bis 46 steht. Und wenn du deine Bibel mitgenommen hast, dann ermutige ich dich, dich da gerne mitzulesen. Wenn du die Bibel auf deinem iPhone hast und die YouVersion Bible App benutzt, dann kannst du unter Mehr und Veranstaltung jetzt auf EFG Derschlag klicken. Da sind dann alle Bibeltexte hinterlegt, inklusive ganz tollen Gedanken. Genau, für die Generation, die das lieber auf dem iPhone hat. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr darüber, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Geschichtlich befinden wir uns in der Zeit, wo Jesus auf der Erde gewirkt hat mit seinen Jüngern zusammen. Er heilte Kranke, er lebte Gemeinschaft mit ihnen und er lehrte sie geistliche Wahrheiten. Dieses komplette Kapitel 13 in dem Matthäus-Evangelium beschäftigt sich jetzt nur mit Fragen rund um das Reich Gottes. Perfekt also für eine Reihe, die Reich Gottes heißt. Wenn wir uns den Text anschauen, dann lässt sich feststellen, dass Jesus hier zwei Beispiele nennt. Und als Prediger hat man immer so eine kleine Herausforderung, in seiner Predigt Beispiele zu benutzen. Ja, man überlegt immer, was könnte man da nehmen und was spricht die Masse an. Ich bediene mich dann meistens aus der Welt des Sports oder der Technik und dann kommen nachher Leute zu mir und sagen, Christoph, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Deswegen bin ich super froh, dass Jesus mir heute schon zwei Beispiele vorgibt und ich mir keine überlegen muss, die hoffentlich euch alle anspricht. Als erstes spricht Jesus von dem Bauern bzw. dem Pächter. Dieser bearbeitet jetzt gerade seinen Acker. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Acker bearbeitet hast. Ja, ich sehe, da draußen steht ein Bagger. Wir machen uns das heute einfach, aber früher hat man da richtig Hand angelegt mit irgendwelchen Zugpferden, diesen Acker da bearbeitet. Das ist richtige harte Arbeit. Und der Typ buddelt jetzt in diesem Acker rum und auf einmal findet er den Schatz. Mitten im Acker. Und das Erste, was mir kam, war, wie kommt der da überhaupt hin? Ja? Also wer verbuddelt denn mitten auf einem Feld einen Schatz? Also ich wäre da nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch nicht damals gewohnt oder gelebt. Und damals gab es keine Bank des Vertrauens, wo du Schließfächer mieten konntest und deine ganzen Wertsachen reinmachen konntest. Früher gab es auch keine Sicherheitssysteme oder Safes, sondern wenn du was Wertvolles hattest, hast du dir eine Kiste genommen, alles Wertvolle reingemacht, Kiste zugemacht, irgendwo verbuddelt und dann, wichtig, gemerkt, wo du die verbuddelt hast. Ja, dass du dann da wieder irgendwann hinkommen kannst und die wieder rausholen kannst, die Sachen, die du brauchst. Und dieser Farmer, von dem jetzt Jesus spricht, der ist jetzt auf diesem Tag an diesem Feld angekommen, um seine ganz normale Arbeit zu tun und der findet auf einmal diesen Schatz. Was für ein Glück, oder? Was für ein absoluter Hammer, was der Kerl sich freut, der... Was macht er? Er vergräbt den Schatz ganz schnell wieder, guckt, dass ihn keiner gesehen hat, geht ganz locker lässig nach Hause. Und was tut er dann? Er verkauft alles, was er hat. Alles. Restlos alles. Er gibt sein Äußerstes her, weil er weiß, dass was ihm dort auf diesem Feld erwartet, ist viel mehr wert als seine vergammelte Zelthütte irgendwo in den Bergen. Kennst du so ein Gefühl? Wenn du etwas richtig Wertvolles gefunden hast, wofür du alles andere stehen und liegen lassen würdest? Das zweite Beispiel, was Jesus hier bringt, ist aus einem ganz anderen Bereich. Und ich bin dankbar, dass das hier drin ist, weil ich hätte das jetzt, glaube ich, nicht genommen. Und zwar geht es um einen Kaufmann, der auf der Suche nach einer richtig schönen Perle war. Jugendgeneration, aufgepasst, der Schatz, nicht die Freundin. Ja. Perlen waren damals im Altertum zusammen mit Gold und anderen Kostbarkeiten das Wertvollste, was man sich hätte vorstellen können. Ich habe in der Vorbereitung einen Kommentar von jemandem gelesen, von Menschen, die damals in der Antike gelebt haben, und die haben sich vorgestellt, wie groß die Perle im Himmel sein muss, durch die alle Menschen ins Himmelreich kommen. Das war praktisch der Eingangsbereich des Himmels. Manche Leute haben sich das so vorgestellt, weil Perlen einfach so was unglaublich Kostbares waren in der Antike. Israel hatte aber ein Problem, und zwar war bei Israel jetzt nicht so die Perlen vorhanden, deswegen musste im Roten Meer, im Persischen Golf oder im Indischen Ozean Kaufleute dorthin fahren, dort die Perlen holen und nach Israel zurückbringen und da dann praktisch verkaufen. So ein Kaufmann, der auf schöne Perlen aus war, der hatte also echt die Chance, richtig hohen Gewinn zu machen in Israel. Und ich habe mich mehr mit Perlen beschäftigt, weil mich das dann irgendwie fasziniert hat und dann herausgefunden, ey, Perlen sind was richtig Besonderes. Wahrscheinlich alle Frauen unter uns, die wissen das schon, vielleicht die ein oder anderen Mann auch. Aber eine natürliche Perle zu finden, das liegt, also die Chance dafür liegt bei 1 zu 15.000, eine natürliche Perle zu finden. Wahnsinn. Wie so eine Perle entsteht, ist den Forschern nicht ganz klar, ist ein bisschen kompliziert. Die einen denken, das ist durch einen Fremdkörper, der in die Muschel kommt und dann fängt die Muschel an, Permut, um diese Perle zu bilden, wie auch immer. Es gibt aber auch Forscher, die sagen, ja, nee, das ist ganz anders. Ist aber auch egal heute Morgen. Mir geht es darum, dass so eine Perle einen richtig krassen Prozess durchläuft. Ich habe gelesen, keine Ahnung, ob das stimmt, aber im Internet steht es, deswegen wird es ja wohl stimmen. Eine 4 mm Perle, ja, die braucht 20 bis 25 Jahre, bis sie fertig ist. Eine 4 mm Perle. Eine 6 bis 7 mm Perle, 40 bis 50 Jahre. Wahnsinn. Hätte ich niemals gedacht, dass das so lange dauert. Und die teuerste Perle, das ist auch der Knaller, eine Perle in London ging für 830.000 Euro über den Ladentisch. Wahnsinn. Also so viel zum Thema mal Perle. Deswegen kann man den Kaufmann jetzt auch, oder ich kann den Kaufmann jetzt viel besser verstehen, warum er sich so darüber freut. Das ist was richtig Kostbares, was richtig Einzigartiges, was der Typ da findet. Und deswegen verkauft er alles, was er hat, ähnlich wie der Bauer, um diesen Schatz zu bekommen, den er jetzt endlich gefunden hat. Endlich diese eine Perle. Und wenn wir uns jetzt diese beiden vergleichen, dann stellen wir fest, dass es dort Unterschiede gibt. Der Bauer, bei dem ist das eher Zufall. Der buddelt und findet dann den Schatz und freut sich und verkauft alles. Aber der Kaufmann hingegen, der sucht und der findet dann die Perle. Doch beide haben was gemeinsam in diesem Gleichnis, nämlich nicht ihr eigenes Können oder ihre eigene Kraft führt jetzt dazu, dass sie das Ding wirklich bekommen, sondern es ist beides ein Geschenk. Der Kaufmann, der hätte noch 100 Jahre suchen müssen können. Es ist ein Geschenk, dass er das Teil dann wirklich gefunden hat. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Heute, habe ich mich gefragt. Und wenn wir jetzt im Blick auf das Reich Gottes gucken, dann merken wir, wenn Jesus von einem Schatz redet in diesem Gleichnis, dann meint er das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist es wert, alles andere hinten anzulassen. Der Mensch, von dem die Bibel sagt, dass er sündfrei war, hat alles für uns aufgenommen. Hat alles getan, um jämmerlich am Kreuz zu sterben. Warum? Warum tut Jesus das? Warum stirbt er? Warum stirbt ein Mensch, der sündlos ist? Aus purer Liebe. Zu dir und zu mir. Er möchte mit dir und mir die Ewigkeit verbringen. Dafür war ihm nicht zu schwer. Er nahm im wahrsten Sinne des Wortes das Kreuz auf sich und hat alles getan, damit der Weg frei ist. Und Gottes Liebe ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns das ewige Leben zu geben. In 1. Johannes 4, Vers 9 steht das. Da können wir das nachlesen. Jesus hat alles für uns getan, alles. Wir brauchen nichts anderes zu tun, als dieses Geschenk anzunehmen. Der Weg im Himmel ist frei. Wir haben auch nichts dafür getan, dass Jesus für uns gestorben ist. Das, was dort passiert, nennt man Gnade. Das Geschenk der Gnade. Und wenn man jetzt nochmal in diesen technischen Bereich geht, dann ist Gnade das Fundament. Gnade ist das Fundament, auf dem alles andere aufgebaut wird. Und auf das wir auch alles andere wieder zurückführen. Wenn alles andere fällt, die Gnade bleibt stehen. Und Menschen, die das erkannt haben, dass Jesus alles für sie gegeben hat und der Weg frei ist in den Himmel, die sind bereit, wie die beiden in diesem Bibeltext, alles hinten anzulassen. Die sagen, das ist das größte Geschenk, was mir jemand geben kann. Ein Unschuldiger stirbt für mich. Aber dieser Bibeltext hat auch eine andere Seite und total die Spannung. Und ich hatte in den Vorbereitungen da wirklich auch Schwierigkeiten, mich so da durchzuringen. Auf der einen Seite ist alles Gnade und Geschenk, ja. Aber auf der anderen Seite kostet es mich alles. Was meine ich damit? Als Zeichen der Nachfolge lassen wir uns taufen, um uns auszudrücken, Jesus, ich gebe mich dir ganz hin. Nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. All das, was ich tue, mein altes Ich ist ab jetzt tot und all das, was ich tue, ist jetzt auf dich fokussiert. Du bist der größte Schatz, den ich jemals hätte finden können. Deshalb gehört dir alles, was ich bin und alles, was ich habe. Ich lasse alles hinten an, weil ich weiß, dass der große Schatz noch auf mich wartet. Und nun kommt ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, verstehen müssen. Und zwar, weil Jesus am Tod und am Kreuz der größte Schatz ist, den du und den ich jemals hätte finden können, weil die Gnade so groß ist, dass wir es nicht begreifen können, genau deshalb bin ich bereit, alles zu geben. Ich spende nicht, damit ich in den Himmel komme, sondern ich spende, weil ich weiß, dass der Himmel auf mich wartet. Ich gehe sonntags nicht in die Kirche, um den Pastor glücklich zu machen, sondern ich gehe in die Kirche, um dem heiligen Gott zu begegnen. Doch das lässt sich so einfach sagen. Bin ich wirklich bereit, Jesus alles zu geben? Wenn du irgendwann mal da durch dieses Taufbecken gegangen bist oder durch irgendein anderes und zu dieser Frage einmal Ja gesagt hast, oder dann hast du zu dieser Frage einmal Ja gesagt. Doch in den Vorbereitungen habe ich für mich persönlich gemerkt, dass das nicht immer bei mir so ist. Ich würde mir das wünschen, dass alles auf Gnade aufgebaut ist und dass auf Jesus aufgebaut ist und dass ich mein ganzes Leben auf Jesus ausrichte. Doch manchmal merke ich, ich komme an Punkte, wo ich selber nicht kann, wo ich selber wieder darauf zurückkomme. Jesus alles zu geben, finde ich persönlich manchmal wirklich schwierig. Dem Deutschen an sein Vermögen, an sein Haus oder gar sein Auto zu gehen, wirklich riskant. Wir leben im Moment in einer Gesellschaft, die uns lehrt, hast du was, dann bist du was. Was zählt, bist du, deine Karriere, dein Ansehen und dein Aussehen. Und ich merke, dass ich das mit der Zeit das Fundament aus den Augen verliere. Ich baue auf irgendwelchen anderen Sachen auf. Ein Teil für Jesus, ja klar, ne? Aber mein ganzes Leben, mein Auto, mein Geld, all das, was ich habe, das ist aber ein bisschen zu radikal, Christoph. Ja, das ist radikal. Aber Jesus war auch radikal, als er alles für dich gegeben hat. Ist nicht nur für 20% am Kreuz gestorben. Er hat sich nicht nur den Arm gebrochen. Nein, Jesus ist zu 100% gestorben. Und gerade deshalb möchte er alles von dir. Jesus erzählt an einer anderen Stelle in der Bibel eine Geschichte von einem Mann, der ihn fragt, Herr, was muss ich tun, um in das Reich des Himmels zu kommen oder in das Reich Gottes zu kommen? Ich habe alles Gesetze gehalten, ich lebe ein vorbildliches Leben, der Weg müsste doch eigentlich frei sein, oder? Und Jesus antwortete ihm, verkaufe alles, was du hast und gib dein Geld den Armen. Dann folge mir nach. Der Typ wird traurig und geht weg. Warum? Weil all das, was er hat, auf Vermögen aufbaut. Er hat all das auf sein Vermögen aufgebaut und sagt, ne, ich habe so viel Geld, Jesus, das kannst du nicht von mir verlangen. Dann gehe ich weg. Sein Herz ist geteilt und sein Glaube nicht auf dem Fundament der Liebe aufgebaut. Jesus will dein Ein und Alles sein. Er spricht dir deinen Wert zu, nicht dein Erfolg und auch nicht Instagram. Bei ihm findest du Annahme, nicht bei deinem Geld. Das Fundament ist das Geschenk der Gnade, und das müssen wir verstehen, auf dem wir alles andere aufbauen. In der Jugend nach Wiedenes kommt seit einigen Wochen ein Jugendlicher mit so einem Holzklotz. Als ich ihn darauf ansprach, ob er die Gemeinde in Brand setzen will oder ob er vielleicht während meiner Predigt irgendwie was schnitzen möchte, erzählte mir echt eine bewegende Story, die ich heute mitbringen wollte. Dieser Typ heißt Timothy und Timothy geht in einen Männerkreis. Eines Tages brachte der Leiter dieses Männerkreises für jeden Mann so einen Holzscheit mit. Und er sagte, dieser Holzscheit repräsentiert jetzt für die nächsten 4 Wochen deinen Glauben. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst das im Auto liegen lassen, kannst das zu Hause, kannst das anmalen, kannst da irgendwas draus schnitzen. Aber das Ding ist dein Glaube für die nächsten 4 Wochen. Und das einzig Wichtige, was du machen musst, ist, das Ding nach 4 Wochen wieder mitzubringen in diesen Kreis. Und Timothy erzählte mir, wie er vor diesem Holzklotz saß und überlegte, was er damit macht. Und dann traf er eine Entscheidung. Ich will meinen Glauben nicht im Zimmer lassen. Ich will meinen Glauben nicht irgendwie verstecken. Nein, ich will mit meinem Glauben überall hingehen. Auf die Arbeit, zu meinen Freunden, zur Familie, zum Schwimmunterricht, überall nehmt ihr dieses Ding mit. Ja? Und Timothy ist kein Bibelschüler oder Pastor, bei dem das normal ist, wenn einer mit einem Holzklotz durch die Gegend läuft. Nein, ja, der arbeitet in einem ganz normalen Beruf und jeder, wirklich jeder spricht ihn darauf an, warum der so ein Holzklotz durch die Gegend läuft. Ja? Und jedes Mal erzählt Timothy von seinem Glauben. Jedes Mal, aufs Neue. Timothy hat erkannt, dass Jesus das Beste für ihn ist. Und das ist egal, was andere über ihn denken, auch wenn er mit Feuerholz durch die Gegend läuft. Er will anderen davon erzählen. Jesus will dein Herz. Das heißt nicht, dass du jetzt morgen alles verkaufen musst und unter der Parkbank liegen musst, mit Jutebeuteln zugedeckt. Aber ich glaube, dass ähnlich wie bei Timothy, Jesus deine persönlichen Grenzen sprengen möchte. Er will dein Ein und Alles sein. Woran hängt dein Herz? Baust du noch auf das richtige Fundament auf? Oder sind es gerade andere Dinge, die du vielleicht ersetzt hast oder auf die du dein Vertrauen baust? Hast du den Schatz vielleicht aus den Augen verloren? Oder hast vermeintlich einen anderen Schatz gefunden? Was könnten deine nächsten Schritte im Glauben sein? Wir hören jetzt ein Lied von der Band und dieses Lied, das dürfte hier keiner kennen. Das ist auch gut so, weil dieses Lied soll dazu beitragen, dass du dir darüber Gedanken machst, was du gerade gehört hast. Meiner Ansicht nach bringt dieses Lied das nochmal total auf den Punkt. In der Bridge heißt es, sei mein Ein und Alles. Die erste Liebe sollst du sein. Was mein Herz ersehnt, find ich in dir allein. Diese Entscheidung zu treffen, dass mein Herz, das, was mich ersehnt, bei dir allein zu finden, das ist eine mutige Entscheidung. Und diese Entscheidung, die kann ich dir nicht abnehmen. Ich kann nicht von hier vorne dir irgendwas Tolles erklären und wie auch immer, diese Entscheidung musst du treffen. Jesus hat die Entscheidung getroffen und er steht da und sagt, hey, komm in meine Arme. Aber du musst entscheiden, will ich das wirklich machen? Die Entscheidung, alles für das Reich Gottes aufzugeben, muss von dir kommen. Und wenn du erkennst, wie wertvoll dieser Schatz ist, wie diese Menschen in diesem Gleichnis, dann wirst du alles dafür stehen und liegen lassen. Nimm dir jetzt Zeit, in dem kommenden Lied darüber nachzudenken, ob du vielleicht dieses Geschenk annehmen möchtest. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe dieses Geschenk noch nie angenommen. Ähnlich wie bei dem Bauer bin ich heute ganz zufällig drauf gestoßen. Dann gönn dir. Ja? Nimm dir das Geschenk und freu dich, dass du es gefunden hast. Vielleicht bist du auch auf der Suche und du suchst permanent nach Sachen, die dich erfüllen, die dir Wert zusprechen und die dir irgendwie Hilfe geben in deinem Leben, aber die findest du nicht, dann komm zu Jesus und nimm dieses Geschenk an. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich habe dieses Geschenk mal vor 25 Jahren angenommen, vielleicht auch vor 5, vielleicht auch vor einer Woche, keine Ahnung. Aber du merkst, irgendwie ist das Fundament nicht mehr das, worauf ich aufbaue. Ich baue auf anderen Sachen auf. Dann komm zurück zu Jesus. Komm zurück und fang erneut an, auf Jesus aufzubauen. auf das, was er getan hat. Bitte ihm um Vergebung und lass dich von ihm neu erfüllen. In der Bibel heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Jesus, ich möchte dir dafür danken, dass du ein Gott bist, der auf diese Welt gekommen ist, der alles auf sich genommen hat, der für uns am Kreuz gestorben ist, aber der auch alles von uns möchte, unser Herz, unser Sein, unser komplettes Dasein. Und du siehst, dass das manchmal wirklich schwierig ist und wir da echt zu kämpfen mit haben. Aber wir möchten beten, dass du uns immer wieder zurückführst zu dem Fundament der Gnade. Ich möchte beten, dass diese Verlockungen in der Welt, die uns vermeintlich erzählen, was wichtig ist und worauf wir aufbauen müssen, dass das neben dir keinen Bestand hat, sondern dass wir das erleben dürfen, dass du uns tiefe Freude schenkst, weil wir bei dir alles haben, was wir brauchen. Und ich möchte beten, dass das jeder heute hier erkennt. Ich möchte beten, dass jetzt diese Zeit, wo wir zusammen dieses Lied hören, du durch die Reihen gehst und jedem Einzelnen begegnest, in der Situation, wo er gerade ist. Und ich möchte beten, dass du uns wieder ganz neu bewusst werden lässt, was du da eigentlich getan hast. Amen. Während die Band jetzt dieses Lied spielt, hast du die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Entweder zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Ich habe so eine Schale mit Perlen mitgebracht. Die werden jetzt hier vorne hingestellt. Leider hat es für echte Perlen nicht gereicht, deswegen sind die aus Plastik. Wenn du sagst, hey, ich will das nochmal festmachen oder zum ersten Mal oder wie auch immer, dann hilft das, so ein Ding mal mitzunehmen, in dein Portemonnaie zu legen, an den Spiegel zu kleben oder sonst irgendwas, dass du das siehst und merkst in deinem Alltag, ey, stimmt, Gott ist das Geschenk, warum ich aufbauen will oder worauf ich aufbauen will. Und wenn du diese Entscheidung heute zum ersten Mal triffst, dann ermutige ich dich, geh nicht einfach nach Hause und erzähl keinem davon, sondern komm auf uns zu, auf den Peter oder auf einen, der auf der Bühne steht und lass uns mit dir darüber beten. Gott segne euch. Amen.